NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Februar 1469. Der Geburtstag des jüdischen Dichters und Humanisten Elia Levita.
Hörte ich doch deine Stimme einhergehen im Garten der Schriften, und dein sind 10 Maß von jeder Weisheit. Es ist auf Bitte meines Herrn.
Venedig, im Januar 1538. Mit gespitztem Federkiel schrieb ein jüdischer Humanist einen Brief an einen christlichen Kollegen. Der Adressat Johann Albrecht Wittmannstetter. Der Verfasser Elia Levita, einer der schillerndsten jüdischen Renaissance-Gelehrten.
Auch sagte mir der genannte Daniel.
Daniel Bomberg ist gemeint, der Druckereibesitzer, in dessen Werkstatt Elia Levita als Korrekturleser arbeitete.
Ob dort bei dir ein Maronit zu finden wäre, der die Sprache gut kennt.
3 sehr spannende Personen sind da involviert.
Stefan Jakob Wimmer, Ägyptologe und Orientalist.
Und das Tolle ist, wie die zusammenarbeiten, nämlich über die Edition eines syrischen christlichen Matthäus-Evangeliums, bei dem eben der Jude Elias Levita als Korrektor involviert ist.
Fachreferent an der Bayerischen Staatsbibliothek München.
Ich halte die Sachen in deiner Kopie für angemessen. Denn im
Tag. Da sitzen wir direkt am Schreibtisch der Wissenschaftler mit dabei.
Der Brief ist auf Hebräisch verfasst. Hebräisch, die Sprache der Heiligen Schrift und der Wissenschaftler jener Zeit.
Ich hoffe bei Gott, er sei gepriesen, dass ich sie bald im Druck herausgeben kann.
Das ist eine kleine Handschrift von jemandem, dem man ansieht, dass er sehr, sehr viel geschrieben hat.
Die Bücher, die ich jetzt verfasst habe, der genannte Daniel wird sie bald drucken und dann werde ich.
Stefan Jakob Wimmer entzifferte Levitas Handschrift und übertrug den Brief aus dem Hebräischen ins Deutsche.
Am 1. des Monats Schwat, 298, unter großem Druck.
Als Elia Levita den Brief schrieb, war er 69 Jahre alt. Ein gefragter Grammatiker, ein Sprachbesessener, ein akribischer Forscher und begnadeter Pädagoge. Der prominenteste Mitarbeiter der von Daniel Bomberg geführten Druckerei. Elia Levita übernahm das Korrektorat für hebräische, aramäische und jiddische Buchausgaben.
Dafür musste sich der Bomberg eine eigene Genehmigung beim Senat von Venedig einholen, um Juden überhaupt anstellen zu dürfen an seiner hebräischen Druckerei.
Daniel Bomberg selbst war ein christlicher Verleger und besaß damit das Recht, eine Druckerei zu betreiben, im Gegensatz zu seinen jüdischen Kollegen. Dabei stand die Produktion hebräischer Werke in ihrer Blüte. Für Daniel Bomberg war es ein lukratives Geschäft, sich auf den Druck hebräischer Literatur zu spezialisieren. Christliche Inhaber beschäftigten jüdische Drucker, Setzer und Korrektoren wie Elia Levita.
Buchdruckereien gab es inzwischen in Venedig, aber hebräische gab es noch nicht.
Bombergs Manufaktur gilt bis heute als eine der bedeutendsten Druckereien hebräischer Werke. Unter anderem der ersten vollständigen Bibelausgabe weltweit.
Venedig war dafür natürlich prädestiniert, weil es ja eine Handelsdrehscheibe war, ein Wirtschaftsknotenpunkt, wo man den Rohstoff, das Papier einführen konnte und die Produkte, die Bücher dann vertreiben konnte über die Kolonien der Venezianer, über den ganzen Mittelmeerraum.
In der frühen Neuzeit war Venedig das Tor zum Osten, war multikulturell und polyglott. Händler und Pilger stachen in See mit Kuss aufs gelobte Land. Künstler wie Tizian und Bellini betrieben in der Lagunenstadt ihre Ateliers. Jüdische Kaufleute ließen sich nieder. 1516 verordnete der Senat, dass die jüdische Bewohnerschaft in einem eigenen Stadtbezirk lebt, im Ghetto. Ghetto heißt im Italienischen Guss und verwies auf die Kupfergießereien, die es auf der zugewiesenen Insel vorher gab. Venedigs Ghetto wurde zum Urtyp der Judenviertel.
Sie hatten allmählich zunehmend Rechtssicherheit bekommen in Venedig. Dazu gehörte, dass das Ghetto eingerichtet wurde, das aber nachts verschlossen wurde. Da durfte man nachts nicht raus und es gab verschiedene Beschränkungen. Aber nicht mehr die Willkür, die noch früher im Mittelalter herrschte.
Willkür muss auch Elia Levita erlebt haben, stammt er doch aus einer aschkenasischen Familie, die in Franken lebte. In einem der kleinen Orte, in dem sich das Landjudentum herausbildete, weil Juden das Wohnrecht in größeren Städten verwehrt wurde. Am 13. Februar 1469 in Ipsheim an der Aisch geboren, wuchs er im benachbarten Neustadt bei Nürnberg auf. Seine Eltern nannten ihn Eliyahu Halevi HaEshkenazi. Bei den Christen hieß er Elia Levita. Er war der jüngste von 9 Söhnen. Seine Muttersprache Westjiddisch, die Wissenschaftssprache Hebräisch, die Sprache der christlichen Umgebung früh Neuhochdeutsch bzw. Fränkisch.
In Neustadt an der Aisch gab es einen Markgrafen von Ansbach, Albrecht Achilles hieß er.
Der spätere Kurfürst von Brandenburg.
Der eine jüdische Gemeinde zugelassen hat, um Judensteuer kassieren zu können. Und auch das ging aber nur so lange, bis dann der Herrscher wieder wechselte und sein Nachfolger die Juden verfolgen und vertreiben ließ.
Ganz sicher veranlassten Vertreibungen Elia Levita, nach Italien zu emigrieren. In Italien verbrachte er die längste Zeit seines Lebens. In Padua, Rom, Venedig. Als Padua und Rom belagert wurden, musste er fliehen. In beiden Fällen verlor er Hab und Gut, Manuskripte, Bücher. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich damit, dass er christliche Humanisten in Hebräisch unterrichtete. Wie Andreas Osiander und Sebastian Münster.
Also es gab so Personen wie diesen Egidio da Viterbo, der Generaloberst des Augustinerordens war in Rom. Im Jahr 1517 wurde er Kardinal.
In dem Jahr, als in Wittenberg die Reformation begann.
Und der war ein typischer Renaissance-Gelehrter. Er wollte alles wissen, was man wissen konnte.
Gemäß dem Motto Ad Fontes, zu den Quellen, studierte da Viterbo antike Originaltexte. Um den Talmud auf Aramäisch und die Bibel auf Hebräisch zu lesen, engagierte der Kardinal Elia Levita als Lehrer.
Und das ging sogar so weit, dass er den Levita mitsamt seiner Familie ja in seinem Palast in Rom aufgenommen hat.
13 Jahre lebte der Grammatiker mit Frau und Kindern im Haushalt des Kardinals. Finanziell abgesichert, mitten in Rom, in der Höhle des Löwen, sagt Stefan Jakob Wimmer.
Das muss man sich vorstellen, in einer Zeit, wo die interreligiösen Verhältnisse alles andere als freundschaftlich oder kooperativ waren. Und da haben die beiden Gelehrten sich ausgetauscht.
Ein interreligiöser Diskurs zwischen einem jüdischen Sprachwissenschaftler und einem christlichen Mönch.
Der Kardinal hat sich für andere Religionen interessiert, um beweisen zu können, dass sie nicht recht haben, sondern dass nur das Christentum katholischer Prägung die alleinige Wahrheit hat.
Elia Levita wiederum war ein gläubiger Jude und nicht minder überzeugt von der Wahrheit seiner Religion. Allerdings würde er niemals öffentlich Kritik üben dürfen. Er tat es zwischen den Zeilen, zum Beispiel in seinem Alterswerk.
Sefer HaTishbi.
Einem Lexikon mit 712 rabbinischen Begriffen.
Dann nimmt er auch auf den Personennamen Jesus, Yeshua auf Hebräisch Bezug und ordnet den nach dem Begriff für Mücke, Yatush, auf Hebräisch ein.
Laut Genesis waren die Mücken vor den Menschen da, sagt ein Midrasch, eine rabbinische Deutung, auch vor Jesus.
Der Levita drückt natürlich aus, dass Jesus für ihn ein Mensch war, der weniger wichtig ist als eine Mücke, nicht Sohn Gottes und nicht Gott in der Dreifaltigkeit.
Lehrer und Schüler begegneten sich mit äußerstem Respekt. Für seinen christlichen Gönner verfasste Elia Levita ein Kompendium der hebräischen Grammatik.
Sefer HaBachur.
Es ist in gewisser Weise eine Brücke zwischen den mittelalterlichen Grammatiken, die es zu der Zeit noch gab, und unseren heutigen. Man geht jetzt mehr auf die Schüler ein, als man es damals getan hat.
Melanie Lange, Theologin.
Aber Elia Levita war da doch recht innovativ in dem, was er getan hat. Er hat zum Beispiel Kapitelgliederungen eingefügt, die es bis dato in jüdischen Grammatiken noch nicht gab.
Das Sefer HaBachur gilt als eine der bedeutendsten systematischen Sprachbeschreibungen des Hebräischen aus der frühen Neuzeit. In der Universität in Rostock liegt eine Originalausgabe, ediert von Sebastian Münster, dem Hebraisten und Kosmographen aus Basel, dessen Porträt auf dem 100-D-Mark-Schein zu sehen war.
Kommt zu mir. Ich werde euch lehren die Regeln der heiligen Sprache. Und sie haben neue Gesichter.
In einem lyrischen Vorwort pries Elia Levita seine Grammatik, die heute beides ist, Dokument und Monument.
Die Seiten sind so bräunlich, wie man es vielleicht von alten Schatzkarten auch kennt, und etwas zerfleddert, und ein ganz dicker, schwerer Ledereinband mit Prägung hält das Ganze noch zusammen. Und die Dame, die das dort gezeigt hat, sagte, das ist ein Schatz, der hier noch liegt, verschüttet, den noch keiner ausgegraben hat. Und so war mein Promotionsprojekt geboren.
Mein Buch soll mit Namen Bachur heißen. Es erfreue Gott und Menschen.
Im Februar 2019 erschien Melanie Langes Buch unter dem Titel Ein Meilenstein der Hebraistik. Der Sefer HaBachur, Elia Levitas in Sebastian Münsters Übersetzung und Edition. Eine Pionierarbeit, die Einblicke in die Forschungswerkstatt von Elia Levita gibt.
Aleph, Bet, Gimel.
Es gibt 22 Dale. Buchstaben der hebräischen Sprache.
Levitas wissenschaftliche Literatur ist ganz geprägt von einer klaren Struktur, von einer Logik, einem Aufbau, der man als Schüler sehr leicht folgen kann.
Sebastian Münsters Edition des Sefer HaBachur ist Zeugnis einer durchaus ungewöhnlichen Beziehung zwischen einem Juden und einem Christen vor der Kulisse von Reformation und Humanismus. Christlichen Gelehrten wie Sebastian Münster verdankt Elia Levita seinen Ruhm, die Werke des jüdischen Hebraisten drucken ließen und rezipierten.
Einem jeden will ich das Geheimnis entdecken und jedes blinde Auge öffnen. Erste poetische Vorrede.
1538 erschien in Venedig sein wichtigstes und damals streitbarstes Werk.
Masoret ha-Masoret.
Eine Überlieferungsgeschichte der hebräischen Bibel.
Da macht er erstmals die Feststellung, dass die Vokalisation des hebräischen Textes, also die Punkte, die unter und über den Buchstaben stehen, damit man das Ganze überhaupt erst lesen kann, das ist erst im Zuge des 10., 11. Jahrhunderts entstanden.
Das heißt, der Text ist nicht Gott gegeben, sondern von Menschenhand gemacht.
Da macht Levita ein großes Fass auf, was zu Diskussionen führt, und es gab harsche Kritik durch seine jüdische Umwelt.
Wenn mich aber jemand überführen kann, so soll meine Meinung der seinigen unterliegen.
1540, Isny im Allgäu. Elia Levita war 71 Jahre alt, als er Venedig verließ und dem Bitten seines Freundes folgte, des Reformators Paul Fagius.
Der die erste hebräische Druckerei nördlich der Alpen gegründet hat und dafür den Elias Levita aus Venedig gewinnen konnte.
Stefan Jakob Wimmer.
Um dieses kleine Start-up-Unternehmen mit auf die Beine zu bringen. Und druckt also dort mit dem Reformator zusammen ganz wichtige, mindestens 15 Bücher innerhalb von ein, zwei Jahren.
Aus der Druckerei stammt auch das Bovo-Buch, eine Liebesromanze in Reimen auf Westjiddisch.
Da gab es diesen damals berühmten Ritterroman Bovo d'Antona, den er ins Jiddische übersetzt hat. Und auch ein hübsches provenzalisches Liebesepos, Paris und Vienna, das er auch in die jiddische Sprache übersetzt hat.
Elia Levita, der Wissenschaftler, übersetzte Bestseller über Liebe, Königstöchter und wahre Helden, übertrug sie in jiddische Versromane.
Heutzutage nimmt man Levita vornehmlich wegen seiner jiddischen Dichtungen wahr, weniger wegen seiner hebraistischen Literatur.
Er muss ein vielschichtiger Mensch gewesen sein. Er war bestimmt in allererster Linie Wissenschaftler.
Ich denke, Levita war wirklich ein Arbeitstier, der gelebt hat, um die hebräische Sprache zu unterrichten und die Sprache greifbar zu machen.
1544, Venedig. Elia Levita hatte ein letztes Mal die Alpen überquert, Richtung Süden.
Um dort in Frieden mit meiner geliebten alten Frau zu sterben.
Elia Levita war 80, als sein Leben in der Lagunenstadt endete. Am 28. Januar 1549. Sein Grabstein steht auf dem jüdischen Friedhof von Venedig. Seine Wiederentdeckung nimmt einen zarten Anfang. Zeugt das Werk von einem unermüdlichen Brückenbauer zwischen Tradition und Moderne. Zwischen Judentum und Christentum. Zwischen Wissenschaft und Poesie.
Und meine Augen sind dem Morgen zuvorgekommen, bis ich den Schatz an des Tages Licht brachte, der bis jetzt so verborgen lag.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Elia Levita, der heute vor 550 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.